Und möchte deine Gegenwart anerkennen, Herr Jesus. Deine Zuwendung anerkennen, Herr Jesus. Und dich bitten, dass du auch jetzt in dieser zweiten Hälfte des Gottesdienstes sehr gegenwärtig bleibst durch deinen Heiligen Geist. Mit deiner Liebe, mit deiner Offenbarung, mit deinem Wort. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du Wunder tust in unserer Mitte, heute Morgen. Wunder durch deine Gegenwart, Herr. Dass du nicht nur unseren Verstand erreichst, sondern dass du unser Herz erreichst, wie gerade gesagt worden ist. Dass du uns nicht mehr Informationen vermitteln, sondern dass du unser Leben veränderst, Herr Jesus. Dass du Berufungen wächst oder stärkst oder veränderst, präzisierst, fokussierst, Herr. Dass du die Einheit des Leibes und die Einheit im Geist vertiefst, Herr Jesus, zwischen verschiedenen Berufungen und Beauftragungen, auch in dieser Gemeinde, Herr. Dass du Horizonterweiterung schenkst, dass du Zukunftsperspektive wächst, dass du Schritte festmachst, wankende Knie stärkst, schlaffe Hände aufrichtest, Herr Jesus, an diesem Morgen durch deine Gegenwart, durch deine Zuwendung, Herr. Herr, so erbitte ich deine Salbung und deine Gnade für jeden von uns, für mich, was meinen Teil betrifft, für jeden, der hier sitzt, was seinen Teil betrifft. Herr, sei du und bleibe du in unserer Mitte zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ja, Harald Eckert ist mein Name. Ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder, 4 Söhne. Der Älteste ist 20, der Jüngste ist 11. Gerade waren wir letzte Woche mit den 2 Jüngeren in Israel für eine Woche. Hatten eine ganz besondere Zeit als Familie. Das war sehr kostbar. Es ist nicht das erste Mal, vielleicht das 4. Mal, dass wir mit den Kindern dort waren. Ich selbst war alleine dieses Jahr 6-mal in Israel. Also meine Präsenz in Israel nimmt tendenziell zu. Und ich habe gestern kurz erzählt von den Anfängen dieser Berufung in den 80er Jahren plus minus und möchte heute das nicht wiederholen. Wer Interesse hat, kann die CD besorgen. Ich möchte heute gerne ein bisschen von dem erzählen, was gegenwärtig so die Schwerpunkte meiner und unserer Arbeit sind. Ich leite die Arbeit von Christen an der Seite Israels in Deutschland. Christen an der Seite Israels wiederum ist Teil eines internationalen, weltweit tätigen Netzwerkes und einer Bewegung unter der Überschrift Christians for Israel. Der internationale Präsident ist Willem Glashauer, ein Holländer, der seit vielen Jahren in einem sehr gesegneten Lehr- und Predigtdienst steht, weltweit. Er hat ein Buch geschrieben, das gibt's auch auf Deutsch, Warum immer wieder Israel. Ist mittlerweile in über 20 Sprachen übersetzt und das öffnet ihm die Türen, insbesondere in die Erweckungsregionen dieser Welt, in Asien, in Afrika, in Südamerika. Und er geht in diese Erweckungsregionen und bringt auf der Grundlage vor des Evangeliums die Offenbarung von Israel, weil das ist Teil des Evangeliums, wenn man so will. Gottes Treue zu seinem Volk gehört genauso dazu, wie das, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Und dadurch erweitert sich der Horizont in den Erweckungsregionen dieser Welt. Eine Liebe für Israel wächst in den Gemeinden und Bewegungen Afrikas, Asiens. Das ist sehr spannend. Gleichzeitig bin ich involviert in einer Reihe von Netzwerken. Ich arbeite gerne in Netzwerken. Ein Netzwerk ist das Christliche Forum für Israel hier in Deutschland, wo sich verschiedene Israel-Werke zusammentun, um miteinander aktiv zu sein. Gerade in diesem Jahr, auch angesichts der zunehmenden Missstimmung gegenüber Israel, erweitern sich die Beziehungsfelder. Wir hatten jetzt in Frankfurt, ich weiß nicht, ob jemand das mitbekommen hat oder vielleicht sogar dort war, vor 2-3 Wochen in Frankfurt eine Veranstaltung am 31. Oktober, wo in Zusammenarbeit mit jüdischen Gruppen, auch Zentralrat, israelische Botschaft und verschiedenen aktiven israel-solidarischen Gruppen und in Zusammenarbeit auch mit politischen Gruppen in Berlin insbesondere eine Veranstaltung ausgerichtet worden ist, israel-solidarische Veranstaltung in Frankfurt mit etwa 1100 Teilnehmern. Das war eine feine Sache, das war gesegnet und erfolgreich. Nächste Woche werde ich in Brüssel sein. Ich bin aktiv in einem Netzwerk, das nennt sich Europäische Koalition für Israel. Das ist ein Verbund von verschiedenen Israel-Werken und auch von europaweit tätigen apostolischen Bewegungen und Gemeindenetzwerken. Wir arbeiten da zusammen. Vielleicht kennt jemand Ulf Ekman und Word of Life in Schweden. Der ist in unseren Kreisen zum Teil bekannt. Der ist damit involviert. Colin Dice in UK und auch in Osteuropa. Das ist eine internationale Vernetzung im Gang auf europäischer Ebene mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen auf die EU-Institutionen. Und nächste Woche haben wir eine Konferenz zum 6. oder 7. Mal, unsere jährliche Konferenz im EU-Parlament, wo wir Abgeordnete, Assistenten, Fachleute einladen, auch Leute aus der Kommission kommen teilweise dazu, Mitarbeiter, um mit ihnen über aktuelle und relevante Themen betreffen, die die Beziehung zwischen EU und Israel derzeit betreffen. Das Thema nächste Woche wird sein, die Legitimität Israels angesichts der Delegitimierungskampagnen, die es auf verschiedensten Ebenen weltweit gibt, um sozusagen das moralische, das historische und das politische Recht Israels auf eine eigene gesicherte Existenz immer mehr zu leugnen oder abzustreiten. Und demgegenüber versuchen wir mit Gottes Hilfe Akzente zu setzen. In Bayern sind wir aktiv gewesen in den letzten Jahren, in den letzten 5, 6 Jahren und haben im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar haben wir immer wieder regelmäßig einmal im Jahr eine Veranstaltung gemacht unter der Schirmherrschaft des früheren Parlamentspräsidenten Alois Glück. Inzwischen ist es eine Frau, Frau Barbara Stamm, die hat uns in den letzten 2 Jahren die Schirmherrschaft gegeben. Und so haben wir im Parlament oder in Zusammenarbeit mit dem Landtagspräsidium eine Veranstaltung ausgerichtet im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenktag. Gerade sind wir dabei, inspiriert durch die Erfahrungen in Bayern und durch die Erfahrungen in Brüssel, auch in Berlin eine Präsenz aufzubauen, ein Büro zu gründen. Wir haben gerade den NGO-Antrag letzte Woche abgeschickt, um auch in den hochoffiziellen Gremien und Beziehungsnetzen der deutsch-israelischen Beziehungen als Christen, als bibelgläubige Christen eine Präsenz zu zeigen und Einfluss zu nehmen. Wir glauben, dass es unser Auftrag ist, als Salz und als Licht zu wirken, auch auf dieser Ebene und in diesen Institutionen. Und Gott öffnet uns die Türen. Gott bahnt einen Weg für uns. Gott gibt uns Gunst an verschiedenen Stellen, weil es ist ein großer Kampf in Gang auf allen möglichen Ebenen, in den Herzen der einzelnen Menschen, aber auch in den Kirchen und Gemeinden, aber nicht zuletzt in der politisch-gesellschaftlichen Öffentlichkeit, auch im Zusammenhang mit dem Einfluss, den die Medien ausüben. Es ist ein Kampf im Gange. Und es wird immer mehr ein Zerrbild gezeichnet von Israel, das bar jeder Realität ist. Israel wird dargestellt als die neuen Nazis. Israel wird dargestellt als die Imperialisten und die modernen Faschisten, die nichts anderes im Sinn haben, als ihr Nachbar Leid zuzufügen. Das ist das Bild, was mehr und mehr gezeichnet wird. Es ist ein absolutes Zerrbild. Es ist bar jeder Realität und vermisst jede vernünftige Proportion. Und von daher sehen wir es als unsere Aufgabe halt, als Christen, als Bewegungen hier ein Gegengewicht zu vermitteln. Und in der Tat, es ist so, dass wir Freunde finden in den Parlamenten, in den Institutionen. Es gibt zum Beispiel in der EU bestimmt 1 Dutzend wiedergeborene Christen, die als Parlamentarier dort tätig sind. Wir sind mit denen befreundet. Ja. 4 davon sind in der Freundschaftsdelegation EU Brüssel. Einer davon, Bas Belder aus Holland, ist Präsident dieser Freundschaftsdelegation. Wir haben eine gute Freundschaft seit Jahren. Wir haben eine enge Zusammenarbeit. Wir stärken uns gegenseitig und spielen uns die Bälle zu, um hier wirklich eine Stimme zu sein, die diesem Gewirr aus Lügen und Verdächtigungen entgegentritt und sie mit Gottes Hilfe durchschneidet und Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit hineinspricht in diese Debatten, die dort stattfinden. Ja. Das ist eine Herausforderung, ist aber zuerst ein Vorrecht. Und dann vielleicht als Letztes, um so ein bisschen deutlich zu machen, in welchen Bereichen wir uns bewegen und was und die Themen sind, die uns bewegen, vielleicht 2 Dinge noch. Das eine, uns liegt natürlich die Gemeinde Jesu in Deutschland sehr am Herzen, seit Jahren von Anfang an. Wir bringen eine Zeitung heraus. Wer von euch bekommt diese Zeitung Israel aktuell? Es sind doch einige. Ich nehme an, ihr habt auf eure Weise, ihr profitiert davon immer wieder, bekommt Impulse, Informationen, die ihr woanders nicht bekommt. Was ist hier? Ah ja, genau, danke für den Hinweis. Da ist unsere Homepage www.israelaktuell.de. Da könnt ihr gerne reingucken, könnt euch informieren, könnt auch die Zeitung dort bestellen. Sie wird kostenlos alle 2 Monate zugeschickt, läuft auf Spendenbasis. Jeder, der Interesse hat, darf sich da einklinken und ein Abo anfordern. Herzlich willkommen dazu. Würde mich freuen, wenn wir da stärker in Verbindung bleiben als bisher. Also der Dienst an der Gemeinde Jesu ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, weil wir davon überzeugt sind, dass nur eine Gemeinde, die einen starken Glauben, ein starkes Fundament im Wort Gottes hat, was Gottes Treue zu Israel betrifft und auch was die Erfüllung biblischer Prophetie an Israel heute betrifft, wie wir es gestern Abend gehört haben, dass diese Gemeinde die priesterliche und die prophetische Kraft hat, einen Unterschied zu machen in einer Gesellschaft, die an dieser Stelle immer unsicherer wird und immer verwirrter wird. Und ich glaube, dass das ein Teil unserer Aufgabe ist. Neben der Erfüllung des Missionsbefehls und neben der Zubereitung der Brautgemeinde, eine starke Achse der Solidarität, der Freundschaft und der geistlichen Verbundenheit mit Israel zu entwickeln und diese Verbundenheit in unsere Gesellschaft hinein kenntlich zu machen. Wir haben einen Grundkurs auf Deutsch rausgebracht, vor 2 Monaten etwa, ist ganz neu. Der Grundkurs heißt Warum Israel? Das ist sowas wie ein Alpha-Kurs zum Thema Israel. Ja, und schon die erste Resonanz aus den Kursen, die gelaufen sind, ist begeistert, ist überwältigend. Die Leute, die springen wirklich drauf an. Und jeder Hauskreisleiter, jeder Gebetskreisleiter ist in der Lage, durch die Hilfe eines Moderatorenheftes so einen Kurs im Wohnzimmerrahmen anzubieten oder auch im Gemeinderahmen, je nachdem. Wie gesagt, ähnlich dem Alpha-Kurs vom Konzept her mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Israel. Herzliche Einladung dazu. Informiert euch darüber. Das stärkt die Gemeinde und die Gemeinden, das ist uns sehr wichtig. Und dann zu Israel hin fördern wir eine ganze Reihe von sozialen und humanitären Projekten im Land dort, sammeln dafür Spenden, pflegen Beziehungen mit den Leitern dort und versuchen zu helfen, wo wir können. Ein Schwerpunkt der letzten 2 bis 3 Jahre, der liegt mir sehr stark am Herzen und der hat eine enorme Dynamik entwickelt, betrifft die Holocaust-Überlebenden in Israel. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass es in Israel noch etwa 200.000 Holocaust-Überlebende gibt, die dort leben. Alte Menschen, die in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend extrem gelitten haben unter dem Schrecken des Holocaustes. Die zum Teil selbst als Kinder in KZs waren oder in Ghettos waren. Die allermeisten haben irgendwelche Art von Verwandtschaft verloren. Man könnte fast sagen, alle. Vater, Mutter, Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister. Und die leben mit diesem Trauma heute in Israel. Und im Alter ist es so, die von euch, die sich ein bisschen in Psychologie und sozialen Dingen auskennen, die wissen, dass im Alter die Kindheitserinnerungen stärker wieder hervortreten. Im aktiven Leben tritt es ein bisschen zurück, man ist mit anderen Dingen beschäftigt, Familie, Beruf etc. Aber wenn man älter wird und auch weniger Ablenkung hat, dann kommen die Dinge von früher wieder hoch. Und diese Menschen allesamt, mehr oder weniger, sind nachts geplagt, sind tagsüber verfolgt von Dingen, die sie gesehen und die sie erlebt haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und 1/3 von diesen besonderen Menschen leben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze. Und müssen sich jeden Tag, jeden Monat entscheiden mit dem wenigen Geld, was sie haben. Kaufen sie davon dringend notwendige Medikamente oder kaufen sie davon Lebensmittel zum täglichen Leben? Um diesen Menschen zu helfen, ist uns als Christen an der Seite Israels und vielen Freunden, die damit involviert sind, eine ganz große Aufgabe geworden. Ich glaube, dass es möglich ist, am Ende des Lebens dieser Menschen als Christen aus Deutschland und Europa nochmal ein ganz besonderes Signal praktischer Hilfe, praktischer Zuwendung zu geben. Und ich bin sehr engagiert an dieser Stelle, die Gemeinden Land auf Land ab vertraut zu machen mit dieser Tatsache, um sie zu ermutigen, sich in irgendeiner Weise einzuklinken. Das letzte Kapitel des Holocausts ist noch nicht geschrieben. Solange diese Menschen noch lebendig sind und unter uns sind, lebt mit ihnen der Holocaust in einer gewissen Weise noch weiter. Und wir als Christen aus Deutschland und Europa können darauf Einfluss nehmen, ob diese Menschen in Armut und Einsamkeit und Gefangenschaft in ihren Traumata sterben werden oder ob sie nochmal Signale der Liebe und der Zuwendung und der Anteilnahme bekommen von Christen aus Deutschland und Europa und sich hier nochmal im ganz persönlichen, aber auch im großen Stil dieses letzte Kapitel nochmal mit einer persönlichen Note schreiben lässt. Ganz große Aufgabe für die Gemeinde Jesu in Deutschland und Europa. Und ich sage euch was, liebe Freunde. Nicht nur die Menschen selbst reagieren sehr sensibel und sehr dankbar auf solche Signale. Ich war dieses Jahr mit 3 Reisegruppen in Israel, deswegen war ich dieses Jahr so oft, mit jungen Deutschen, mit jungen Christen, 18 bis 28 Jahre alt, um Begegnungen zu organisieren zwischen deutschen Jugendlichen, christlichen Jugendlichen und Holocaust-Überlebenden in Israel. Die Herzen sind so weit offen, ihr könnt es nicht glauben. Die sind nicht hasserfüllt und verbittert, wie man meinen könnte. Die sind so dankbar, dass es junge Leute aus Deutschland gibt, die Anteil nehmen, die ihre Geschichte hören wollen, die trösten wollen, die ermutigen wollen. Ja. Und im September, wie wir waren, das war ein Highlight, das war unglaublich. Da waren wir bei einer Veranstaltung, jüdisches Neujahr, Rosh Hashanah in Tel Aviv. Es waren 50 Holocaust-Überlebende da. Wir waren mit einer Gruppe von vielleicht 20 jungen Leuten ebenfalls da. Wir haben uns vorgestellt, haben gesagt, was unser Anliegen ist. Wir waren dann unten im Foyer und haben dann persönliche Gespräche geführt. Rosh Hashanah ist ein fröhliches Fest in Israel. Es war Musik da, wurde gespielt, wurde ein Dinner serviert und gegessen. Und dann fing, wie von selbst an, 1-2 von den alten Damen nach vorne zu kommen und zur Musik ein bisschen zu schunkeln. Ja, ich kannte die Situation schon, ich habe das schon 1-2 Mal erlebt. Bin sofort aufgestanden, bin nach vorne gegangen, mit denen mitgemacht. Ja. Und dann fing sowas wie eine Party an. Ja. Wir haben vorher gesagt, wer wir sind und was wir wollen. Wir haben vorher geredet im kleinen Kreis. Und einer nach dem anderen standen auf. Die alten Leute, dann auch die jungen Leute haben Mut gefasst. Und wir haben Polonaise und Party und Tanz und Fröhlichkeit. Wir haben miteinander ein Fest gefeiert. Sowas habe ich selten erlebt. Und das ist möglich. Und ich sag euch, die 50 alten Leute kamen aus 5 verschiedenen Altersheimen in Tel Aviv, wo überall Holocaust-Überlebende leben. Nicht alle sind fit genug, um mitzukommen. Das wird weiter erzählt. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Reihen. Ja, was die erlebt haben. Die Holocaust-Überlebenden aus der GUS, Ukraine, Russland, Weißrussland und so weiter. Viele von denen, die Mehrheit von denen haben seit ihrer Kindheit und Jugend keine Begegnung mehr mit Deutschen gehabt. Die waren hinterm eisernen Vorhang. Dann kamen sie irgendwann in den letzten 10, 20 Jahren nach Israel. Dann haben sie in Israel in der gesellschaftlichen Isolation gelebt, konnten nicht Hebräisch, waren nicht Teil dessen, was sonst so in der Gesellschaft auch nicht Teil von Kompensationszahlungen und Versöhnungsprozessen. Die waren in einer Nische. Und vor allen Dingen zu denen gehen wir hin. Und dann treffen wir uns und viele von denen hören dann zum ersten Mal die deutsche Sprache wieder live von Person zu Person seit ihrer Kindheit. Sehen einen deutschen Menschen. Das ist natürlich eine hochsensible Angelegenheit. Aber wir haben es noch nie erlebt. Ich habe jetzt vielleicht in diesen letzten 2 Jahren 10, 12 solche Begegnungen erlebt. Noch nicht ein einziges Mal, dass die Reaktion Hass war. Die Reaktion war immer Dankbarkeit. Dass wir Interesse zeigen, Dankbarkeit, dass wir unsere Hand ausstrecken. Und beide Seiten ein bisschen mit Scheu und Furcht und Zittern, der erste Kontakt. Aber immer, ohne Ausnahme zum Schluss, man nimmt sich in die Arme, Tränen laufen, man küsst sich, man verabschiedet sich ganz herzlich. Könnt ihr euch vorstellen, was das tut? In den Herzen von diesen Menschen, aber auch in den Herzen von den jungen Leuten? Also ihr seht, ich bin hier leidenschaftlich, ich bin hier engagiert, ich glaube, dass was Gewaltiges passiert. Und eine von den Projekten, die mich sehr motivieren und bewegen, ist in den nächsten 5 bis 7 Jahren, so lange sind noch die Holocaust-Überlebende voraussichtlich in größerer Zahl unter uns, wenigstens 1000 junge Christen und 1000 junge Menschen aus Deutschland nach Israel zu bringen, damit sie Gelegenheit für solche Begegnungen haben. Das ist auch ein Gebetsanliegen. Bitte betet dafür, dass der Herr weiterhin seine Hand darüber hält und Segen schenkt. Und wie gesagt, wer an diesen Dingen Interesse hat, bitte besorgt euch die Zeitung, dann werdet ihr über alles Mögliche und vieles andere noch informiert werden. Nun komme ich zu meinem Thema. Die Überschrift lautet: Warum Israel? Eine Frage, die bei uns in unseren Kreisen immer wieder auftaucht und die wir auch ganz bewusst aufgreifen, weil es eine Frage ist, die viele Menschen umtreibt. Was ist so besonders an Israel? Das treibt die Menschen in unserem Land um, meistens oder zunehmend wieder mit einem negativen Vorzeichen, ja. Warum meinen die, dass die was Besonderes sind? Warum spielen die sich so auf? Warum tun sie so wichtig? Ja, so ein bisschen mit dem Unterton wird oft über Israel oder über die Juden geredet, ja. Aber auch in der Gemeinde, auch unter Christen die Frage, ja, warum ist denn das jüdische Volk so wichtig? Name Israel taucht in der Bibel fast 1000 Mal auf. Altes Testament vor allen Dingen, aber auch im Neuen Testament. Warum ist Israel für Gott so wichtig? Offenbar ist es wichtig, weil er sehr viel mit und durch Israel macht. Warum? Was steckt dahinter? Und auf diese sehr simple und gleichzeitig sehr tiefschürfende Frage, warum Israel, möchte ich versuchen, in 5 Hinweisen eine erste Antwort zu geben. Es kann nur eine Andeutung sein. Nur eine Skizze, aber die möchte ich euch gerne weitergeben. Warum ist Israel für Gott so wichtig? Warum ist Israel für die Menschheit, für diese Welt so wichtig? Warum sollte sie für uns Christen bedeutungsvoll sein? 5 Hinweise. Der erste. Für den ersten Hinweis gehen wir ins Wort Gottes und ich werde heute viel mich im Wort Gottes bewegen. 1. Mose 12, wir haben vereinbart, ich sage an vorher, welche Bibelstelle ich nenne. 1. Mose 12, 1 bis 3, dann könnt ihr das hier auch sehen und mitlesen, wer will. In 1. Mose 12, die ersten Verse, wird die Urberufung und der Ursprung und Anfang der Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk beschrieben. Und zwar in Form der Berufung Abrahams. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dort will ich dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen, will dir einen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, der wird verflucht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist eine gewaltige Bibelstelle. Es gibt so manche Passagen in der Bibel, da steckt in wenigen Sätzen mehr drin, als oft in einem 3-bändigen Roman von irgendeinem berühmten Autor. In diesen 3 Versen steckt Gewaltiges drin. Da steckt etwas sehr Bedeutsames für die Menschheit drin. Denn das Ziel Gottes in der Berufung Abrahams war, dass ein Volk entsteht, durch das Segen fließt zur gesamten Menschheit hin. Hier ist etwas von menschengeschichtlicher Größenordnung angesprochen. Und ich widerstehe der Versuchung im Namen Jesu zu tief darauf einzusteigen, weil das so gewaltig ist, aber ich die Zeit nicht habe. Ich will von diesen 3 gewaltigen Versen nur eine einzige kleine Sache herausgreifen, die mir aber höchst bedeutsam zu sein scheint. Und wenn wir diese eine Kleinigkeit verstehen, haben wir schon extrem viel verstanden. Und diese Kleinigkeit, diese Wichtigkeit, um die es mir geht, sind die allerersten Worte dieser 3 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham. Warum ist es so wichtig? Es hört sich so simpel an. Es hört sich so selbstverständlich an. Der Herr sprach zu Abraham. Aber wenn wir es ein wenig durchdenken, werden wir merken, es ist absolut fundamental und grundlegend. Warum? Weil hier deutlich wird, dass Gott die Initiative ergreift in der Berufung Abrahams, der später Abraham hieß. Gott sprach, Gott wurde tätig, Gott ergriff die Initiative, Gott eröffnete einen Plan, und zwar einen Plan zum Segen für die Menschheit in der Berufung Abrahams und in der Führung Abrahams zu einem bestimmten Land und der Verheißung Abrahams einer großen Nachkommenschaft. Das war Heilsgeschichte, die hier begonnen hat. Und sie begann durch Gottes Initiative. Und das ist deshalb so wichtig, weil viele Menschen meinen, die Juden selbst maßen sich an, etwas Besonderes zu sein. Und das erzeugt Neid und das erzeugt Missgunst und das erzeugt Misstrauen. Und dieses Misstrauen, diese Missgunst, dieser Neid bis hin zum Hass, genannt Antisemitismus, ist eine Seuche, die ist so alt wie Israel selbst und die ist leider bis heute bei weitem nicht ausgerottet, sondern feiert neue Urstände. Vor allen Dingen in der islamischen Welt, aber bei weitem nicht nur, auch in der westlichen Welt, auch in Europa, auch in Deutschland. Ein Urmisstrauen gegenüber dem jüdischen Volk. Und das ist letztendlich und zutiefst ein Urmisstrauen gegenüber Gott selbst, der hier in souveräner Weise die Initiative ergriffen hat, indem er, um es kurz anzudeuten, sozusagen als Gegenmaßnahme zu dem Turmbau zum Babel und der Geist, der in der Völkerwelt freigesetzt worden ist, mit dem Turmbau zum Babel, ein Gegenvolk, ein Volk, ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, auszusondern gegen den Geist des Stolzes, des Hochmutes und der Unabhängigkeit von Gott. Und ein Volk zu zeugen und ein Volk zu kreieren und zu formen, das der Völkerwelt zeigt, was es heißt, unter dem Segen Gottes und im Gehorsam gegen Gott zu leben. Gott sprach zu Abraham. Gott ergriff die Initiative. Gott wurde tätig mit Erlösungs- und Heilsabsichten für die Menschheit. Ein Segen für die Menschheit. Israel ist Gottes Idee. Ganz fundamental. Das ist der Grundstein der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist genauso fundamental und betrifft uns als Christen. Nämlich die Tatsache, dass wir als Christen, wie es in dem Bild vom Ölbaum in Römer 11 heißt, eingepfropft sind in Gottes Heilsgeschichte mit Israel, Teilhaber sind an der Großfamilie Israels, wie es im Epheserbrief heißt, Kapitel 2. Und dadurch, dass sich die Kirchenväter abgewandt haben von dieser Verbindung und sie gekappt haben, ist den meisten Christen das nicht bewusst, was eigentlich Gott hier gedacht und eingesetzt hat. Nämlich, er hat uns in Jesus Christus, dem jüdischen Messias und Heiland der Welt, Teil dieser Familie werden lassen. Er hat uns adoptiert, wie es im Epheserbrief heißt. Er hat uns eingepfropft in den Ölbaum, wie es in Römer 11 heißt. Und die Mehrheit der Theologen im Verlauf der Kirchengeschichte haben diese Grundwahrheit des Neuen Testamentes ignoriert oder sogar bekämpft. Aber, liebe Freunde, wie wir gestern Abend gehört haben, nach Apostelgeschichte 3, wir leben in Zeiten der Wiederherstellung. Der Heilige Geist ist dabei, die Braut Jesu weltweit zu reinigen und vorzubereiten auf die Wiederkunft des Bräutigams, zu reinigen von Flecken und von Makeln und von Runzeln. Und ein Teil der Flecken und der Makeln und der Runzeln, die im Verlauf der Kirchengeschichte besonders hässlich waren, war der kirchliche Antijudaismus und Antisemitismus. Der Geist Gottes reinigt uns, er läutert uns, er überführt uns, er schenkt neue Offenbarung am Ende der Tage, in der Endzeit, in der wir leben. Und deswegen werden Dinge, die von den Anfängen Jesu, Paulus und des Neuen Testamentes offenbart und etabliert sind, die aber verloren gegangen sind im Verlauf der Kirchengeschichte, in unseren Tagen wiederhergestellt. Ich lese Römer 11 ab Vers 16. Vers B, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige, und gesprochen wird hier von den jüdischen Zweigen, vom jüdischen Volk, herausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, und hier ist von den Jesusgläubigen aus den Nationen die Rede, also von den meisten von uns, wenn du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft worden bist, und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, dann rühme dich nicht gegen die Zweige. Und gemeint sind hier die abgebrochenen Zweige. Rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, dann bedenke, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Das ist richtig. Sie sind wohl herausgebrochen worden durch ihren Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. So, liebe Christenheit, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 11, sei nicht hochmütig gegenüber den abgebrochenen Zweigen, gegenüber dem jüdischen Volk, insbesondere dem Teil des jüdischen Volkes, der nicht an Jesus gläubig geworden ist. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, pass auf, kann sein, dass er auch dich nicht schont. Das ist ein großer Ernst hinter diesen Worten, eine große Mahnung, die Paulus hier ausspricht. Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung gegenüber dem jüdischen Volk ist uns in die Geburtsurkunde der Gemeinde Jesu hineingeschrieben. Leider haben viele Christen das vergessen. Das ist der zweite Hinweis. Wir Christen sind in Israel verwurzelt. Und wenn von euch jemand wissen möchte, was mit dem Saft und mit der Fettigkeit des Ölbaums gemeint ist, ein erster Hinweis, den ich jetzt aus Zeitgründen nicht vertiefen kann, findet sich in den ersten Versen von Römer 9, Kapitel 9, sozusagen der Anfang dieser drei Kapitel, wo es um das Verhältnis von Israel zur Gemeinde und Israel zu den Nationen geht. Die Kapitel 9, 10 und 11 des Römerbriefes sind hier maßgeblich. Am Anfang ist das Erbe beschrieben, gerade die Verse 4 und 5. Am Ende ist das Ziel Gottes beschrieben, das heilsgeschichtliche Ziel mit Israel und der Gemeinde. Soweit der Hinweis. Die Tatsache und das Wesentliche, was bestehen bleibt und worauf ich als zweites hinweisen wollte, ist: Wir als Gemeinde Jesu sind verwurzelt in Gottes Heilsgeschichte, sind Teil von Gottes Heilsgeschichte, verlängerter Arm von Gottes Heilsgeschichte mit Israel. Der dritte Hinweis. Hinter der Rückführung des jüdischen Volkes aus den fernsten Inseln und allen Enden der Welt, dem Land des Nordens, aus Süden, Osten und Westen, die Wiedergeburt des Staates Israels, das Aufblühen des Landes, der Wiederaufbau von Städten, die über viele Generationen weg in Ruinen lagen, in unseren Tagen, ist Erfüllung biblischer Prophetie. Das war unser Thema gestern Abend. Und wer mehr dazu hören möchte, ich verweise nochmal auf die CD von gestern Abend, weil ich das jetzt nicht wiederholen möchte im großen Stil. Ich will nur diesen Hinweis bringen, dass Israel wieder in Existenz gekommen ist, als eine Nation, eine staatliche Souveränität gewonnen hat. Das ist Erfüllung biblischer Prophetie. Die Propheten des Alten Testamentes haben vielfältig darüber gesprochen, über zwei Dinge, über beides. Erstens, und das basiert auf 5. Mose 28, Israel, wenn du der Stimme deines Herrn und Gottes hörst und alles tust, was ich dir sag, dann werde ich segnen, dann werde ich dich segnen. Aber wenn du meiner Stimme nicht gehorchst, dann wird Gericht über dich kommen. Dann muss ich dich in die Zucht nehmen. Ja? Und am Ende von 5. Mose 28, das schlimmste aller Gerichte, da ist eine gewisse Steigerung festzustellen in diesem Kapitel über Segen und Fluch. Das heftigste aller Gerichte Gottes über dem jüdischen Volk ist die weltweite Zerstreuung. Und dieses Gericht hat Jesus noch angekündigt, seinen Zeitgenossen, seinen Jüdischen. Er hat gesagt, ja, ihr habt die Stunde eurer Heimsuchung nicht erkannt. Und diese Stadt wird zerstört werden, der Tempel wird vernichtet werden und ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Lukas 21, Vers 24. Aber sowohl Jesus wie auch alle Propheten des Alten Testamentes übereinstimmend, wo sie Gericht verheißen, stellen sie fest, das Gericht ist zeitlich begrenzt. Ja, genau das. Und wenn vielleicht Lukas 21, 24 kurz noch herholen, dann haben wir die Verbindung ins Neue Testament. Und er sagt, ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Hier steht es, fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen weggeführt werden unter alle Heidenvölker. Jerusalem wird zertreten werden von den Heidenvölkern bis. Und dieses prophetische Bis ist extrem wichtig. Dieses endzeitliche Bis ist extrem wichtig. Das ist genau das, was ich meine. Gericht, Gericht, viel Gericht. Das Gericht steigert sich. Dann kehrt Israel mal wieder um in alttestamentlicher Zeit. Eine Zeit der Erneuerung, der Erweckung, der Rückführung. Aber dann wieder Abfall, neues Gericht. Und dann nach dem Kommen Jesu und nach der Verwerfung des Messias, das schlimmste aller Gerichte, die Zerstreuung unter allen Völkern. Jerusalem kommt unter nichtjüdische Herrschaft. Bis das Zeitalter der Heidenvölker, der Herrschaft der Heidenvölker über Jerusalem zu Ende kommt. Und wann ist das passiert, liebe Freunde? Es ist dabei zu passieren. Zum Teil ist die Souveränität Jerusalems, die nichtjüdische Souveränität, zu einer Hälfte wieder in jüdische Hände gegangen, 1948 am 14. Mai. Die zweite Hälfte Jerusalems kam wieder unter jüdische Souveränität 1967, am 6. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber noch nicht komplett. Der Tempelbezirk in der Mitte Jerusalems, in der Mitte der Altstadt, der ist immer noch nicht hundertprozentig unter jüdischer Souveränität, sondern geteilt unter jüdischer und muslimischer Souveränität. Diese Auflösung des Biss ist noch nicht zu 100% erfolgt. Und der Kampf um den Tempelberg ist der entscheidende Kampf in der Endzeit, sowohl in der unsichtbaren Welt, wie auch, wie wir gestern Abend ausführlich gehört haben, auch im militärischen Bereich. Alle Völker werden aufmarschieren gegen Jerusalem in der letzten Zeit und sie werden kämpfen gegen Jerusalem. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wahrscheinlich die Institution, die diesen Terminus alle Völker am besten erfüllt in unserer Zeit, die Vereinten Nationen sind. Repräsentant der Völkerfamilie, Vorreiter der Weltregierung. Und diese Institution aller Voraussicht nach wird in irgendeiner Weise sagen, Beschlüsse, Resolutionen genügen nicht mehr. Wir müssen militärisch aktiv werden. Das kommt auf uns zu. Davon gehe ich aus. Weil ich meine, dass das die Schrift sehr klar und sehr deutlich so sagt. Zum Beispiel in Joel Kapitel 4, wer das nachlesen möchte. Oder in Sacharja in den Kapiteln 12 bis 14. Gestern sprach ich mehr darüber. Aber die Aussage, die ich hier machen möchte, in aller Schlichtheit und Einfachheit ist, und es mag für manche von uns eine Überraschung sein, das mag auch manchen von uns hier unangenehm sein, und das muss aus dem Wort Gottes heraus geprüft und geurteilt und beurteilt werden, ob dem so ist. Aber ich meine, dass dem so ist, hinter der Wiederherstellung des Staates Israel, hinter der Rückführung des jüdischen Volkes aus aller Welt, hinter der Fruchtbarwerdung des Landes und dem Wiederaufbau der Städte, steht der lebendige Gott. Steht der Gott Israels. Steht der Vater unseres Herrn Jesus Christus, unseres Erlösers und dem Messias der Juden. Amen. Dankeschön. Ich komme zum vierten Punkt, zum vierten Hinweis. Und das ist ein heilsgeschichtlicher Hinweis. Das Ganze hat zu tun mit Heilsgeschichte. Die Berufung Abrahams hat zu tun mit Heilsgeschichte. Und was heißt Heilsgeschichte? Heilsgeschichte ist nichts anderes als die Umsetzung von Gottes guten Gedanken mit der Menschheit. Gott liebt die Menschheit. Gott liebt die Menschen. Gott liebt die Völker. Von Anfang bis zum Schluss. Am Anfang der Völkergeschichte stand der Noah-Bund, ein Segensbund im Zeichen des Regenbogens. Am Ende der Völkergeschichte, wenn ihr nachlesen wollt, Offenbarung 22, steht die Heilung der Völker. Erinnert ihr euch an diesen prophetischen Hinweis? Der Fluss des Lebens in der ewigen Herrlichkeit. Rechts und links des Flusses stehen Bäume. Die Bäume tragen grüne Blätter. 12-mal im Jahr tragen sie Frucht und die Blätter des Baumes oder der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Gott hat Heilsgedanken, er hat Segensgedanken, aber die Völkerwelt und die Völkerschaft im Großen und Ganzen unter der Herrschaft Satans und der Herrschaft des Stolzes im eigenen Herzen wendet sich ab von Gottes Segensgedanken, wendet sich ab von Gottes Gnadengeschenken. Und so gibt es immer wieder ein Ringen Gottes darum, um die Völker. Er hat die Menschheit lieb, er hat die Völkerwelt lieb, aber die Völker sind in Stolz und Arroganz gegen Gott gerichtet weithin. Und deswegen schafft er Israel und deswegen pfropft er ein anderes Volk, ein Gottesvolk aus der Völkerwelt selbst ein, als Salz, als Licht, als Priester, als Propheten, um durch diese Zeugen Gottes, durch die Heiligen Gottes, den Völkern zu zeigen, wer Gott wirklich ist und was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Er spricht zu den Völkern durch Israel und er spricht zu den Völkern durch seine Gemeinde. Das ist Heilsgeschichte. Sie begann mit Abraham, wir wurden mit eingepfropft in die Heilsgeschichte durch Jesus und diese Heilsgeschichte hat ein Ziel. Und über dieses Ziel möchte ich kurz sprechen als meinen vierten Hinweis. Und zwar gehe ich da zurück auf Apostelgeschichte. Ja, danke schön, das ist super. Heilung der Völker, Halleluja. Seht ihr, in der Endzeit sind wir so oft mit Gericht und mit diesen schwierigen Themen befasst, dass es wichtig ist für uns alle, und ich schließe mich hiermit ein, das große Ziel dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Das große Ziel ist Segen, das große Ziel ist Heilung. Abraham wurde Berufung, damit aus dem jüdischen Volk heraus Segen in die Völkerwelt hineinfließt. Und dieses Ziel hat Gott nie aus den Augen verloren. Und wenn wir jetzt in Zeiten der Erschütterung leben, wenn wir in Zeiten der Endzeitwehen leben, wenn Gott dabei ist, gleichzeitig in Zeiten der Wiederherstellung Israel wiederherzustellen, seine Gemeinde seiner Blüte entgegenzufahren, als Braut zuzubereiten auf das Hochzeitsmahl des Bräutigams, wenn er dabei ist, den Missionsbefehl zum Abschluss zu bringen, dahingehend, dass alle Völker der Erde die Chance bekommen, das Evangelium vom Königreich Gottes bezeugt zu bekommen. Das alles ist ein Bild, das ist ein Geschehen, das ist Heilsgeschehen, Erschütterungen, Wiederherstellung. Liebe Freunde, wir leben in dieser Zeit. Wir leben in dieser Zeit. wie reagieren wir? Man kann Angst haben davor und erschrecken. Man kann darüber jubeln und sagen, danke für das Vorrecht, dass ich in dieser Zeit leben darf. Mit dir, Herr Jesus. Und für dich, Herr Jesus. Und in dir und mit dir und aus dir heraus werde ich einen Weg des Segens finden. Du wirst mich führen und ich werde ein Segen sein. Ja. Wir sind sehr angewiesen auf Jesus, aber Jesus ist ja da. Er meint sehr gut mit uns. Er streckt uns ja die Hand aus. Er reinigt uns, er erlöst uns, er heiligt uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wichtig ist, dass wir nah an ihm bleiben und nah an seinem Wort bleiben. Dann haben wir alle Grund dafür, dankbar zu sein, zu jubeln, fröhlich zu sein, dass wir das Vorrecht haben, in diese Zeit hineingeboren zu sein. Sein Vorrecht, seine Erde, Ehre. Weil wir Dinge erleben und an Dingen aktiv Anteil haben dürfen, da haben unsere Väter und Vorväter davon geträumt. Wie viele Christen haben mit den Juden mitgebetet und mitgeträumt, dass sie wieder in das Land kommen dürfen, das Gott ihnen gegeben hat. Sie haben geglaubt, sie haben gelehrt, sie haben investiert, gerade im 18. und 19. Jahrhundert. Ja. Aber wir dürfen die Erfüllung sehen. Das ist ein Vorrecht. Und nun ein Blick in Richtung Ende und Ziel der Heilsgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 10. Die Himmelfahrt. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, das waren die Jünger, wie er aufführt, das war Jesus, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern. In weißen Kleidern, Moment, ich habe mich verblättert, aber ihr habt es hier wahrscheinlich, genau, Vers 10, standen die Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, er wird wiederkommen. Er wird so kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Da kehrten sie zurück nach Jerusalem von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg ungefähr 1 Kilometer weit entfernt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Ölberg stand. Darf ich mal sehen? Stand schon mal jemand auf dem Ölberg? Preis dem Herrn. Das sind doch einige. Ja, das ist doch fantastisch. Ja, da kommt Heilsgeschichte. Dieser Abschnitt, dieser Äon, diese Ära kommt dort zu Ende. Wenn Jesus wiederkommen wird, genauso wie er aufgefahren ist. Und wisst ihr, was das Fantastische ist? Davon ist schon im Alten Testament die Rede. Ja, es ist erstaunlich, wie viel neutestamentliche Offenbarung verwurzelt und gegründet ist in alttestamentlicher Offenbarung. Das ist etwas, was wir oft nicht ganz so wahrhaben wollen. Aber wir lesen genau von diesem Geschehen im Propheten Sacharja. Und zwar im Kapitel 14. Und ich lese die Verse 3 und 4. Der Kontext ist tragisch. Der Kontext ist dramatisch. Das ist nämlich dieser Aufmarsch der Völkerwelt gegen Jerusalem. Gestern sprach ich davon. Aber das Ende ist herrlich. Ja, weil derjenige in diese letzte Schlacht eingreift, der immer wieder eingegriffen hat in die Schlachten Israels, wenn die Feinde Israels das auserwählte Volk vernichten wollen. Das steht hier. Und dann lesen wir, wo und wie er exakt eingreift. Denn, Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tage der Schlacht. Und, Vers 4, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, gegen Osten. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Ja, ihr, die auf dem Ölberg gestanden habt, ihr habt bestimmt dieses Golden Gate gesehen, dieses Tor, das zugemauert worden ist gegenüber vom Ölberg. Die Moslems haben sich Mühe gegeben, die Rückkehr des Messias dadurch zu erschweren, dass sie Gräber gebaut haben vor diesem Golden Gate, damit der Messias, der jüdische Messias, der darf nicht über nicht jüdische Gräber gehen, das ist durch die Reinheitsgesetze verboten und die dachten, so könnten sie die Rückkehr des Messias verhindern. Ja? Aber hier steht davon, dass die Rückkehr des Messias einhergeht mit einem Erdbeben und der Riss dieses Erdbebens wird dafür Sorge tragen, dass dieses Tor zerschmettert wird und der Weg frei ist für den Messias auf den Tempelberg. Ja. Und dann noch ein Blick in die weitere Zukunft. Das ist die Rückkehr des Messias, das ist der Anbruch des messianischen Königreiches. Aber wir wissen, das ist eine begrenzte Zeit. Die Bibel spricht von 1000 Jahren. Und dann gibt's nochmal einen Äon, ein Zeitalter, das kommen wird, wo es um das neue Jerusalem geht. Das neue Jerusalem, das Zelt Gottes kommt vom Himmel auf die Erde. Das neue Jerusalem umkleidet das die alte Erde, so ähnlich wie unser neuer Leib uns umkleiden wird nach unserer Aufstehung, wenn der alte Leib verrottet ist. Ja, das ist vorhergesagt im ganz Persönlichen, es ist vorhergesagt im Globalen, im Universellen. Und dieses neue Jerusalem wird beschrieben prophetisch in Offenbarung 21. Und da sind ein paar Aussagen gemacht, die sind besonders. Ende der Heilsgeschichte. Und dieses neue Jerusalem hatte eine große und hohe Mauer. Prophetische Bildsprache. Es geht um das Volk Gottes, das hier beschrieben wird in diesen Metaphern. Eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel. Und Namen waren darauf geschrieben. Nämlich, und jetzt kommt es, die Namen der 12 Stämme Israels. Habt ihr das verstanden? Im neuen Jerusalem, Gottes Stadt, der Himmel auf Erden, 12 Tore, Namen über den 12 Toren, nämlich die 12 Stämme Israels, das heißt die Söhne Jakobs, die 12 Stämme, ja, Ruben, Simeon und so weiter, wie sie alle heißen mögen. Das heißt, das erlöste Israel wird repräsentiert durch diese Stammväter Israels. Und dann Vers 14, 2 Verse später, geht es weiter. Und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier lesen wir vom Ziel der Heilsgeschichte. Das erlöste Israel repräsentiert durch die 12 Stammväter Israels. Die erlöste Gemeinde aus den Nationen repräsentiert durch die 12 Apostel. Die 24 Ältesten in Einheit. Die 24 Ältesten, die in Einheit das Lamm anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig ist das Lamm. Die 24 Ältesten, die ihre Kronen niederlegen. Eins. Das erlöste Israel, eins mit der erlösten Gemeinde aus den Nationen. Das neue Jerusalem, die ewige Herrlichkeit. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Und es ist genau das Gleiche, von dem Jesus sprach in Johannes 10, als er von sich sprach als dem guten Hirten, als er von den Schafen sprach, die aus diesem Stall sind, damit hat er das jüdische Volk gemeint. Und dann sprach er zu den jüdischen Menschen und sagte, ich bin aber nicht nur für euch gekommen, sondern ich bin auch für Schafe gekommen, die sind nicht aus diesem Stall. Und damit sind wir gemeint aus den nichtjüdischen Volken. Und Jesus hat folgendes Ziel formuliert, hier in Johannes 10. Und dermaleinst wird es eine Herde sein unter einem Hirten. Eine Herde. Unter einem Hirten. Das neue Jerusalem repräsentiert durch die 24 Ältesten. Heilsgeschichte kommt zum Ziel. Die Heilsgeschichte, die in 1. Mose 12 begonnen hat. Das ist der vierte Hinweis. Und der fünfte, den habe ich vergessen. Der ist irgendwie aus meinem Manuskript geflogen. Aber ist nicht so schlimm. Es langt ja auch irgendwo, gell? Es ist ja schon 11:45. Also, machen wir mal Schluss mit den 4 Hinweisen. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Also erstens, Israel ist Gottes Idee. Zweitens, wir Christen sind in Israel verwurzelt, eingepfropft in den Ölbaum. Drittens, Gott ist mit und steckt hinter der Wiederherstellung Israels in unseren Tagen. Viertens, wir haben eine gemeinsame Zukunft. Und ich will schließen mit einigen wenigen Hinweisen am Schluss. Was ich deutlich machen wollte mit dieser Botschaft ist, dass Israel einen besonderen Wert, eine Würde, eine Verheißung vor Gott hat. Kostbar ist im Herzen Gottes, zentral ist in den Plänen Gottes. Und wenn dem so ist, liebe Freunde, dann steht es uns gut an als Christen und als Gemeinde Jesu. Der Warnung des Paulus, unsere Ohr und unser Herz zu schenken, dass wir uns nicht überheben sollen über das jüdische Volk, dass wir nicht hochmütig werden sollen, nicht arrogant werden sollen, wie es leider im Verlauf der Kirchengeschichte weithin geschehen ist. Aber wir leben in Zeiten der Wiederherstellung. Die Braut Jesu wird gereinigt von Flecken und Makeln und Runzen. Der Heilige Geist brütet über der weltweiten Gemeinde und auch über uns hier in Deutschland. Er möchte uns Offenbarung schenken, wo wir blinde Flecken hatten. Er möchte unser Herz verändern und weich machen, wo es verhärtet war. Er möchte uns hineinnehmen in seine Endzeitpläne, in die ganze Breite hinein, sei es die Erfüllung des Missionsbefehls, sei es die Zubereitung der Brautgemeinde, sei es Israel zu segnen und zu ermutigen und zu trösten. Das alles ist eine Einheit bei Gott. Möge es auch eine Einheit sein in unserem Herzen, bei aller Unterschiedlichkeit von Berufungen, aber eine Erwartung, eine Hoffnung, ein Lebensstil, den wir miteinander entwickeln und sagen, Herr, wir stehen dir zur Verfügung für deine guten Endzeitabsichten. Was dann die Einzelberufungen sind, die einzelnen Lebensschwerpunkte sind, das ist eine zweite Frage. Aber es ist eine Einheit im Geist da und eine Einheit im Verständnis des Wortes da und eine Einheit in der gemeinsamen Hoffnung da. Und das ist meine Botschaft für euch heute. Diese Haltung des Respekts, die Bereitschaft für Israel zu beten und es aufzunehmen in unser Herz und in unsere Fürbitte, auch für Deutschland zu beten, was die Beziehung zu Israel betrifft. Dazu möchte ich Mut machen. Ihr versteht ein wenig warum. Ich habe es einleitend ein bisschen zeugnishaft gesagt. Und drittens, Israel zu trösten und zu ermutigen. Die Bibelstellen kann ich nennen dazu. In Jesaja 61, 6 und 7 ist von den Wächtern auf den Mauern Jerusalems die Rede, die dafür beten, dass Gottes Verheißungen über Jerusalem zum Ziel kommen und nicht die Pläne der Feinde. Und der Kampf um Jerusalem nimmt mächtig zu in unseren Tagen, auch in den aktuellen Friedensverhandlungen. Der Ost-Jerusalem soll wieder abgegeben werden nach den Plänen von Obama und vielen anderen. Beten für Jerusalem, beten für Gottes Verheißung, dass sie sich endgültig entfüllen. Sie haben angefangen, sich zu erfüllen, aber wir sind noch mitten in dem Prozess. Und dann Jesaja 40, Vers 1, der Aufruf an die Gemeinde Jesu, so meine ich, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott spricht zu einem Volk, das nicht sein Volk ist, sein Volk zu trösten. Tröstet mein Volk. Zu wem spricht er? Spricht zu den Menschen, die Bibel lesen, die sich ansprechen lassen, die das ernst nehmen. Ich glaube, das sind wir. Gottes Volk aus aller Welt, tröstet mein Volk in diesen schweren Zeiten, in denen sie stehen. Und dann Jesaja 62, Vers 1, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Wir alle stehen in Gefahr, mitgeschwemmt zu werden vom Zeitgeist, mitgeschwemmt werden von den Medienberichterstattungen und eine kritische, distanzierte Haltung einzunehmen gegenüber dem jüdischen Volk und gegenüber Israel. Aber unser Auftrag ist es, gegen den Strom des Zeitgeistes und der Medien uns so zu informieren und so zu fundieren, dass wir dagegen sprechen können, unsere Stimme erheben können. Einmal im Gebet, aber auch im öffentlichen Zeugnis, in der öffentlichen Solidarität zu Israel. Dazu möge uns Gott helfen. Ich möchte zum Schluss nochmal beten und einfach im Geist dieser Botschaft ein Gebet sprechen. Und möchte euch einladen als Gemeinde, und ich möchte für euch als Gemeinde beten, wenn ihr ein Signal der Offenheit zu Gott hin senden möchtet, dann wer das möchte, möge doch bitte aufstehen und ich bete für euch in besonderer Weise, die ihr steht und sagt, ja, ich möchte meinen Hochmut ablegen und wo es nötig ist, Buße tun. Ich möchte beten für Israel und für Jerusalem und ich möchte Gott verfügbar sein, wenn er mich einsetzen möchte, zum Trost und zum Segen für dieses Volk. Wer dazu ein inneres Ja hat, möge aufstehen und dann schließe ich die Botschaft mit Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und für deine Treue zu deinem Volk. Wir danken dir, dass du dieses Volk gewollt hast, herausgerufen hast und benutzt hast, selbst im Gericht benutzt hast, um die Völker dieser Welt anzusprechen und von dir kundzutun. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir als Christen, als Gläubige aus den Völkern und Nationen hineingenommen sind in deine Heilsgeschichte an der Seite Israels, Herr. Und wir danken dir, dass du heute unser Herz berührt und bewegt hast durch dein Wort. Und mein Gebet ist es, Herr Jesus, dass die Saat deines Wortes heute tief eingepflanzt wird in die Herzen derer, die hier vor dir stehen. Dass die Saat deines Wortes kräftige Wurzeln schlägt, weil du es begießt, Heiliger Geist. Weil du Berufungen freisetzt, bestärkst, bekräftigst, präzisierst. Weil du neue Offenbarung schenkst und diese Offenbarung am Leben hältst und weiterführst. Weil du Prioritäten, Lebensprioritäten ordnest und verhindert dahingehend, dass jeder, der das möchte, noch mehr hineingenommen wird in deine Segens- und Heils- und Wiederherstellungspläne für die Gemeinde, für Israel und für die Nationen. Herr Jesus, ich segne meine Geschwister hier in deinem Namen. Jeder, der hungrig ist, jeder, der offen ist, jeder, der bereitwillig ist, Herr Jesus, soll einen mächtigen Segen von dir mit nach Hause nehmen, aus diesem Gottesdienst heraus. Und du selbst wirst dafür Sorge tragen, dass die Saat nicht herausgerissen oder abgetötet wird, Herr, sondern dass sie keimt und lebendig ist und Kraft entwickelt und reichlich Frucht trägt, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden wird. Dazu segne ich euch in Jesu Namen. Amen. Amen.